liebe Gäste, liebe Freunde der Gemeinde, liebe Geschwister hier in Jever. Kennen Sie, kennt ihr das auch? Da lebt man von bestimmten Annahmen und Vermutungen, die man von anderen Menschen übernommen hat oder aus Zeitschriften gelesen hat oder vielleicht im Fernsehen gesehen hat, ohne Dinge weiter zu überprüfen. Man meint, die müssten es ja wissen. Die haben einen Titel, die müssten Ahnung haben. Doch man wundert sich im Laufe der Zeit dann, dass man selbst immer wieder auf dem Bauch landet. Dass man Schiffbruch erleidet und erlebt. Und irgendwann kommt man zu dem Punkt, wo man resigniert ist und sich zurückzieht in seine vier Wände. Die Fernsehkanäle genügen einem, vielleicht noch der Kasten Bier im Keller und andere Ablenkungen sind ja genügend da. Und es ist keine neue Kraft da, um nochmals neu durchzustarten. Keine Motivation, nur Frust. Kennen Sie das? Kennt ihr das auch? Da bin ich seit vielen Jahren als Christ bemüht, in der Nachfolge Jesu Christi konsequent zu leben, erlebe einen Frust und eine Niederlage nach der anderen. Weil ich nämlich vergessen habe, in sein Wort hineinzuschauen und genauer nachzuhaken und hinzuschauen, was das denn heißt, als Christ in der Nachfolge zu leben. Sprich, es kommt manchmal dazu, dass ich vergessen habe, in der Bibel nachzulesen und zu fragen, wie sieht das aus, dass ich beschenkt bin von Gottes Gnade her und wie darf und soll ich nun leben? Wie das aussehen soll und kann, Christus nachzufolgen, darüber möchte ich heute Morgen etwas sagen. Vielleicht ist es so, dass bei dem einen oder anderen schon die Klappe heruntergegangen ist. Alles ein alter Hut, das kennen wir schon. Lassen wir uns einfach mal überraschen von dem Text, den ich für diese Predigt heute Morgen ausgesucht habe. Wer eine Bibel dabei hat und mitlesen möchte, es ist der Text aus dem Lukas-Evangelium. Lukas 17, die Verse 7 bis 10. Lukas 17, die Verse 7 bis 10. Wer aber von euch, der einen Knecht beim Pflügen oder auf der Weide hat, wird zu ihm, wenn er vom Felde heimkommt, sagen, komm doch sogleich her und setz dich zu Tisch. Wird er nicht vielmehr zu ihm sagen, bereite mir etwas zu essen, umgürte dich und bediene mich, bis ich gegessen und getrunken habe. Und nachher magst du essen und trinken? Weiß er etwa dem Knechte Dank dafür, dass er getan hat, was ihm befohlen war? So sollt auch ihr, wenn ihr alles getan habt, was euch befohlen war, sagen, wir sind unnütze Knechte. Wir haben nur getan, was wir zu tun schuldig waren. Auf den ersten Augenblick ist das ein ganz eigenartiges Gleichnis, was hier im Lukas-Evangelium steht. Es ist geradezu ein hartes Wort. Aber ich denke, das Bild des Gleichnisses ist klar und verständlich. Da heißt es, der Herr wird seinem Knecht, wenn er abends müde nach Hause kommt von der Arbeit, nicht sagen, komm doch mal her, jetzt setz dich doch hier an den Tisch und erhol dich mal, hol tief Luft, ich habe dir das Essen bereitet, setz dich hin und mach es gemütlich dir. Nein, der Herr wird dem Knecht den Auftrag erteilen, das Essen zu bereiten und aufzutragen. Und wenn der Herr dann gegessen hat und satt ist, erst dann kommt der Knecht an die Reihe. Ein Dankeschön, das braucht der Knecht gar nicht erwarten. Denn das ist nun einmal so in der Knechtschaft. Zuerst kommt der Herr dran und dann der Knecht. Seht, sagt Jesus, so ist das mit Gott und mit euch. Wenn ihr alles getan habt, was Gott euch aufgetragen hat, dann wartet nicht auf Lohn und Anerkennung, sondern sagt, wir sind ja nur Knechte. Wir haben unsere Schuldigkeit getan. Kann man so von Gott reden? Warum redet Jesus hier so von seinem Vater? Gott verglichen mit einem Herrn, der selbst herrlich auf sein Recht pocht. Und ich frage zurück, ist es nicht geradezu gefährlich, so von Gott zu reden? Ist das nicht Wasser auf die Mühlen derer, die im Namen der Freiheit des Menschen Gott schon längst für tot erklärt haben? Es mag vielleicht sein, dass auch heute Morgen dem einen oder anderen unter uns dieses Bild nicht passt, das hier von Gott gezeichnet wird. Nicht in den Rahmen passt, in dem wir Gott mit unseren Vorstellungen so langläufig untergebracht haben. Und auch ich habe hier kritische Rückfragen. Auch ich melde hier meinen Widerspruch an, denn Gott ist doch anders. Oder etwa nicht? Gott wird uns in den Evangelien doch ganz anders vorgestellt. Erinnern wir uns doch nur an das Gleichnis von dem verlorenen Sohn in Lukas 15, der auf den Sohn wartet, dem das Herz weich wird, als er ihn kommen sieht, und der ihm entgegenläuft und ihn in die Arme schließt, und der ein Fest feiern lässt, weil der verlorene Sohn wieder nach Hause gekehrt ist. Ja, so kennen wir Gott doch. Das steht außer Frage. Und ich denke, wir können uns da auch alle voll auf Jesus berufen, der dieses Gleichnis in Lukas 15 hier erzählt. Doch ich meine, wir kommen nicht daran vorbei, an der Sache, die uns hier in diesem Gleichnis klargemacht werden soll. Was ist das für eine Sache? Worum geht es hier in diesem Text für uns, für dich und für mich? Um das verstehen zu können, schauen wir einfach mal in das Leben zweier Menschen hinein, die diese Sache, die hier ausgesagt ist, ein Stück weit in ihrem Leben verwirklicht haben. Da ist zum einen Paulus, er der Christenverfolger, der vor Damaskus von Christus eingeholt wird, bezeichnet sich in seinen Briefen immer wieder als Sklave Christi. Paulus weiß, dass er nicht mehr sich selbst gehört, sondern dass ein anderer über ihn verfügt. Und als einer, der an Christus gebunden ist, zieht er nun durchs Land und predigt das Evangelium. Paulus wird verfolgt, er gerät in Lebensgefahr, er wird geschlagen, er wird gesteinigt, er wird gehasst von Juden und Heiden und Christen. Und es ist, so schreibt er an die Gemeinde in Korinth im 2. Korintherbrief, als müssten wir den ganzen Schmutz der Welt auf uns nehmen. Wir sind geradezu der Auswurf der Menschheit. Trotzdem gibt Paulus nicht auf. Und warum? Er schreibt es: Weh mir, wenn ich das Evangelium nicht verkündigen würde. Der andere ist Dom Helder Cabarra. Ehemals war er Erzbischof einer Elendsdiözese im Nordosten Brasiliens. Ein Mann, der es nicht mit ansehen konnte, wie Millionen Menschen in seinem Lande dahin vegetierten und starben, und der sein erzbischöfliches Palais mit einer Hütte vertauschte. Er baute eine Landreform auf, er organisierte Genossenschaften und unabhängige Gewerkschaften. Er setzte sich für eine gewaltlose Revolution ein, weil er sagte, mit christlicher Nächstenliebe allein ist den Menschen nicht wirklich geholfen. Die einen haben ihn als Faschisten verschrien, die anderen als Kommunisten verketzert. Nach seinen eigenen Worten wollte er nichts anderes sein als der glückliche Esel, auf den Jesus triumphierend in Jerusalem einzog. Egal, ob es nun Paulus ist oder Domhilda Camara oder Mutter Teresa oder irgendjemand anders, Bekanntes und Unbekanntes, sie alle geben durch ihre Art und Weise des Lebensvollzuges zu erkennen, Christsein heißt, einen Herrn zu haben. Einen Herrn, dem wir gehören und der über uns verfügt. Christsein heißt, in der letzten Konsequenz im Dienst genommen zu sein für einen stärkeren und das mit allen Konsequenzen des Lebensvollzuges. Im Neuen Testament sehen wir immer wieder, dass Christus sich nicht anbiedert. Der Glaube an ihn bedeutet keine Bequemlichkeit oder Langeweile, obwohl das vielleicht von dem einen oder anderen von uns im Lebensvollzug verwechselt wird. Nein, Christsein und Glauben an ihn heißt immer auch, dass wir die Folgen dementsprechend zu tragen haben. Es sind Folgen, die du und die ich dementsprechend in der Nachfolge zu tragen haben. Und da ergeht von diesem Text her der Ruf immer wieder neu an dich und an mich. Geh doch den Weg, den Christus gegangen ist, mit, auch wenn es ein Weg in die Tiefe ist. Lass dort, wo du lebst, mitten in deinem oft so banalen und sinnlos erscheinenden Leben sichtbar werden, wem du gehörst. Frage nicht lange, warum das so ist. Überleg auch nicht, was du davon haben könntest, sondern sei ganz einfach Diener und Dienerin Jesu Christi. Und wir alle wissen, wenn ich das so sage, dass in der Christus-Nachfolge nichts, aber auch gar nichts selbstverständlich ist. Vielleicht ist es ja so, dass du persönlich stecken geblieben bist auf dem Weg in der Nachfolge. An der Frage, wer ist nun eigentlich Herr in meinem Leben? Vielleicht kümmerst du dich schon lange um einen bestimmten Menschen und musstest dann feststellen, dass am Ende doch nichts bei herausgekommen ist. Dass dieser Mensch gar nicht sich ändern wollte. Wie oft sind wir verzweifelt und müde geworden, haben resigniert und versuchen nach außen hin nur noch den Schein zu wahren, indem wir sonntags zum Gottesdienst gehen oder vielleicht innerhalb der Woche die eine oder andere Veranstaltung besuchen. Ich frage uns, ist es da nicht gut, dass da einer ist, der uns mit seinem Wort heute Morgen herausholen will und einholen will aus unserer Müdigkeit und Resignation und Enttäuschung, der uns heute Morgen ganz bewusst zuruft, riskiere doch erneut etwas im Glauben an mich. Du hast dich doch im Glauben und in der Taufe an mich gebunden. Und Gott antwortet, und ich, Gott, habe mich und meine Sache auch an dich gebunden. Und damit sind wir genau an der Kehrtseite dieses Gleichnisses angelangt. Jener Herr, der sich in allem von seinem Knecht bedienen lässt, nicht nur auf dem Felde, sondern bis in den persönlichen Bereich hinein, der begibt sich doch damit auch in Abhängigkeit von seinem Knecht. Er lässt sich bedienen, ohne zu wissen, ob er nicht am Schluss auch der Bedienteste ist, der Betrogene, der Enttäuschte. Es ist ein sehr riskantes Unternehmen für den Herrn, sich auf seinen Knecht einzulassen. Und es ist gleichzeitig ein riskantes Unternehmen für Gott, der sich mit dir und mit mir eingelassen hat. In einer alten Legende wird erzählt, wie der Versucher, der Satan, Jesus überreden will, nicht am Kreuz zu sterben. Die Gemeinde, so holt der Satan aus, braucht dich doch auf Erden. Wer soll predigen und heilen und die Gemeinde führen, wenn du nicht mehr da bist? Ich habe schon etliche Männer ausgesucht, antwortet Jesus. Aber Petrus und Johannes und diese paar Leute werden es auch niemals alleine schaffen, entgegnet der Satan. Nein, sagt Jesus, aber sie werden andere finden, die ihnen dabei helfen, und diese werden wieder andere finden. Aber was ist, wenn sie es nicht tun? Fragt der Satan zurück. Wenn ihnen ganz einfach die Lust vergeht, wenn sie anfangen, untereinander zu streiten, ist dein Plan, die Menschen zu gebrauchen, nicht sehr riskant, Jesus? Jesus schmunzelt und sagt, ja, es ist riskant, es könnte sogar so weit kommen, dass die Gemeinde daran scheitert, aber einen anderen Plan, den habe ich nicht. Soweit diese kurze Legende. Es ist also ein Wagnis, es ist ein Risiko für Gott, sich selbst und seine Sache an uns Menschen zu binden, aber Gott tut das in seiner Weisheit, Gott tut das in seiner Liebe. Und dafür, für diese Wahl, trägt er ganz alleine die Verantwortung. Und das heißt doch dann in der Konsequenz für uns, unsere Sache ist es, uns als Knechte und Mägde das jetzt Notwendige mit Energie und Einsatz und Fantasie zu tun. Und nicht ständig zu fragen, was das ganze Unternehmen Gottes soll. Nicht zu fragen, was dabei herauskommt. Nicht ängstliche Überlegungen anzustellen, ob das Ganze denn auch zum Ziele führen wird. Nein, das alleine ist Gottes Sache. Diejenigen unter uns, die Kinder haben, wissen, wie schwierig Kinder zu erziehen sind. Man hat viel Kraft und viel Zeit investiert, so manches Haar ist vielleicht grau geworden darüber. Man war bemüht, überzeugend zu leben und man glaubte, das Beste getan zu haben. Und plötzlich werden die Kinder flügge, alles wird anders. Und dann, zumindest bei mir, tauchte dann spätestens die Frage auf, war etwa alles verkehrt, was ich investiert habe? War vielleicht alles umsonst? Was soll ich jetzt nur tun in dieser fiesen Zeit der Pubertät meiner Kinder? Oder jeder, der sich für die Gemeinde eingesetzt hat, sich eingebracht hat mit seinen Gaben, erlebt doch Zeiten, in denen er meint, dass alles umsonst sei. Es hat nichts gebracht. Es hat nichts bewirkt. Warum sollte ich da noch weitermachen? Da habe ich jahrelang in einer Gruppenarbeit mitgemacht, mich monatelang für Menschen eingesetzt, war bereit zu vielen Gesprächen und zu vielen Dingen, die ich zurückgesteckt habe. Und dann kam ganz einfach und billig die Absage, ich will nicht mehr, ich habe keine Lust mehr. Und immer wieder taucht die Frage auf, was ist geblieben von meinem Einsatz? Was ist geblieben? Ist denn überhaupt etwas anders geworden von dem, wo ich mich investiert habe? Ist vielleicht sogar etwas neu geworden? Und manchmal sitze ich zu Hause am Schreibtisch und muss nur den Kopf schütteln und sage, Herr, du weißt um alles, ich begreife es nicht. Ist es nicht manchmal so, dass wir sehr enttäuscht sind in der Nachfolge? Manchmal, ohne dass wir es äußern, davonlaufen möchten in diesem Unternehmen, alles hinter uns lassen möchten und einfach mal weg. Wenn nicht da Jesus wäre, der uns zurückruft und hält mit seinem Wort. Wenn ihr alles getan habt, was euch von Gott aufgetragen war, dann sagt, wir sind nur Knechte und Mägde. Wir haben getan, was wir zu tun schuldig waren. Um es doch einmal zu sagen, die ängstliche Frage, was am Ende herauskommt, die haben wir nicht zu beantworten. So verständlich das auch ist, diese Frage können wir uns schenken. Wir sollen lediglich in aller Schwachheit Rechenschaft geben von unserem Glauben, Rechenschaft geben über die Hoffnung, die in uns ist, die Jesus Christus heißt. Seine Liebe, seine Barmherzigkeit, seine Geduld mit uns, das ist eine ganz großartige Sache. Und dieser Christus, der auch für dich am Kreuz gestorben ist, der will ganz einfach dich in seine Nachfolge rufen. Er will ganz einfach dich erneut gewiss machen, du bist sein Kind. Und deshalb ruft er heute Morgen uns gemeinsam zu: Steh doch endlich auf aus deiner Müdigkeit, aus deiner Resignation, riskiere erneut im Glauben etwas an mich. Denn ich, dein Gott, bin doch schon längst immer und wieder neu bereit, das Risiko mit dir einzugehen. Ich komme zum Schluss. Wo wären wir, wenn diese Stelle aus dem Lukasevangelium die einzige wäre im Neuen Testament? Es könnte gar zu schnell dazu kommen, dass wir sagen, wir sind doch letztlich unnütz. Wir fangen an, uns selbst zu bedauern, immer nach der gleichen Melodie. Ach, wir sind doch nur Knechte und Mägde, Diener und Dienerinnen unseres Herrn. Wir haben eben unsere Pflicht zu tun. Nein, der gleiche Herr, an den wir glauben, hat auf dem Weg in der Nachfolge uns ein weiteres Moment vom Neuen Testament her mitgegeben. In Johannes 15, Vers 14 heißt es: Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch gebiete. Und ich denke, das ist der ganze neutestamentliche Zusammenhang, der Spannungsbogen, in den wir hineingestellt sind. Auf der einen Seite Knecht sein, auf der anderen Seite Freund sein. So sind wir beauftragt, Nachfolge zu leben. Und in diesem Miteinander hat sich unser Christsein zu bewähren, jeden Tag neu. Nur derjenige, wer beides hört und beides miteinander unzertrennt festhält, der hat begriffen, was es heißt, in der Nachfolge Jesu Christi unterwegs zu sein. Knecht und Magd zu sein auf der einen Seite, Freund und Freundin zu sein auf der anderen Seite. Und zu diesem Dienst in der Nachfolge möge uns Gott immer wieder neu befähigen. Er möge uns neu Mut machen und Kraft geben und uns segnen. Amen.